zu tragen, sagte der Fremde, ohne sich von der Stelle zu rühren. Meine Waffen folgen mir nach. Hinter den Ruinen kamen mit leichtem, sicherem Schritt zwei junge Mädchen hervor. Augenblicklich wich die Menge zurück, zerstreute sich. Die beiden Mädchen lächelten, ließen die Zähne blitzen und die Augen funkeln, von deren Winkeln die breiten blauen Streifen einer Tätowierung zu den Ohren liefen. Auf den kräftigen Schenkeln, die unter den um die Hüften geschlungenen Luchsfellen zu sehen waren, und den bloßen, runden Armen oberhalb der Kettenhandschuhe spielten die Muskeln. Über den ebenfalls von Kettenhemden bedeckten Schultern ragten die Griffe von Säbeln empor. Langsam, schön langsam, beugte der Picklige die Knie, ließ das Messer fallen. Aus dem Loch im Schutt ertönte das Poltern von Steinen, worauf aus der Finsternis Hände auftauchten und den schartigen Mauerrand packten. Nach den Händen erschien nach und nach ein Kopf mit weißen, von Ziegelstaub bedeckten Haaren, ein bleiches Gesicht, das Heft eines Schwertes, das hinter den Schultern emporragte. Die Menge begann zu murmeln. Der Weißhaarige bückte sich und zog aus dem Loch eine sonderbare Gestalt, einen wunderlichen Körper, in blutverschmierten Staub gehüllt. Er hielt das Geschöpf am langen, echsenartigen Schwanz gepackt und warf es wortlos dem dicken Schulzen vor die Füße. Der Schulze sprang zurück und stolperte über einen Mauerbrocken, den Blick auf den gebogenen Vogelschnabel gerichtet, die ledrigen Flügel und die schuppenbedeckten Pfoten. Auf den aufgedunsenen Kropf, einst karminrot, jetzt schmutzig rötlich, auf die glasigen, eingesunkenen Augen. »Da ist der Basilisk«, sagte der Weißhaarige und klopfte sich den Staub von der Hose. »Wie vereinbart. Meine 200 Lintar, wenn's beliebt. Gute Lintar, wenig beschnitten. Ich prüf nach, ich sag's gleich.« Der Schulze kramte mit zitternden Händen einen Geldbeutel hervor. Der Weißhaarige sah sich um, ließ den Blick einen Moment lang auf dem Knienden verharren, auf dem zu seinen Füßen liegenden Messer. Er schaute den Mann im braunen Umhang an, die Mädchen in den Luchsfellen. »Wie üblich«, sagte er und nahm die Geldkatze aus den bebenden Händen des Schulzen. »Ich riskiere euretwegen für ein paar Pfifferlinge den Hals und ihr macht euch inzwischen über meine Sachen her. Ihr ändert euch nie, hol euch der Teufel.« »Wir haben nichts angerührt«, murmelte der Fleischer und wich zurück. Die beiden mit den Knüppeln waren längst in der Menge untergetaucht. »Wir haben eure Sachen nicht angerührt, Herr.« »Sehr erfreut«, der Weißhaarige lächelte. Angesichts dieses Lächelns, das auf dem bleichen Gesicht erblühte wie eine aufbrechende Wunde, begann sich die Menge rasch zu zerstreuen. »Und darum, Brüderchen, werde ich dich auch nicht anrühren. Geh in Frieden, aber geh schnell.« Der Picklige wollte sich ebenfalls zurückziehen, rückwärts. Die Pickel auf seinem bleich gewordenen Gesicht traten plötzlich hässlich hervor. »Hey, warte«, sagte der Mann im braunen Umhang zu ihm, »du hast etwas vergessen.«
»Was, Herr?«
»Du hast das Messer gegen mich gezückt.« Das größere der beiden Mädchen, das breitbeinig dastand, bewegte sich plötzlich, drehte sich in der Hüfte. Ohne dass jemand gesehen hätte, wie sie den Säbel zog, pfiff dieser scharf durch die Luft. Der Kopf des Pickligen flog in hohem Bogen in die dunkle Öffnung des Verlieses. Der Körper fiel steif und schwer wie ein gefällter Baumstamm zwischen den Ziegelschutt. Die Menge schrie auf wie mit einer Stimme. Das andere Mädchen, die Hand am Heft, drehte sich behende um und gab Rückendeckung. Es war nicht nötig. Über die Trümmer stolpernd und sich drängend lief die Menge zur Stadt, so schnell sie nur konnte. An der Spitze rannte mit beeindruckenden Sätzen der Schulze, der den riesenhaften Fleischer um etliche Klafter überholt hatte. »Ein hübscher Hieb«, bemerkte der Weißhaarige kalt und schirmte mit der Hand dem schwarzen Handschuh die Augen gegen die Sonne ab. »Ein hübscher Hieb mit einem serikanischen Säbel. Ich verneige mich vor der Tüchtigkeit und der Schönheit der freien Kriegerinnen. Ich bin Gerald von Riva.« »Und ich«, der Unbekannte im braunen Umhang zeigte auf ein verschossenes Wappen auf der Vorderseite seiner Kleidung, das drei schwarze Vögel darstellte, die in einer Reihe in einem ungeteilten goldenen Feld saßen.
Ich bin Borch, genannt Drei Dohlen, und das sind meine Mädchen, Thea und Wea, so nenne ich sie, denn bei ihren richtigen Namen kann man sich die Zunge brechen. Sie sind beide, wie du richtig erraten hast, Serikanerinnen.
Ihnen habe ich es anscheinend zu verdanken, dass mir Pferd und Habe geblieben sind. Ich danke euch, Kriegerinnen. Ich danke auch euch, Herr Borch. Drei Dohlen und schenk dir den Herrn. Hält dich etwas an diesem Ort, Gerald von Riva?
Ganz im Gegenteil.
Hervorragend. Ich habe einen Vorschlag. Hier in der Nähe, bei der Weggabelung an der Straße zum Flusshafen, gibt es eine Herberge. Sie heißt Zum nachdenklichen Drachen. Die Küche dort hat in der ganzen Gegend nicht ihresgleichen. Dorthin bin ich eigentlich unterwegs, um was zu essen und ein Nachtlager zu bekommen. Es wäre mir lieb, wenn du mir Gesellschaft leisten wolltest.
Borch. Der Weißhaarige wandte sich vom Pferd ab, schaute dem Unbekannten in die hellen Augen. Ich möchte nicht, dass es zwischen uns Unklarheiten gibt. Ich bin Hexer.
Das habe ich mir gedacht. Aber du sagst es in einem Ton, als würdest du sagen, ich bin aussätzig.
Es gibt Leute, sagte Gerald langsam, die die Gesellschaft von Aussätzigen, der eines Hexers, vorziehen würden.
Es gibt auch Leute, Drei Dohlen lächelte, die ein Schaf einem Mädchen vorziehen. Nun ja, sie können mir nur leid tun, die einen wie die anderen. Ich bleibe bei meinem Angebot.
Gerald zog den Handschuh aus, drückte die ihm dargebotene Hand. Ich nehme an und freue mich über unsere Bekanntschaft.
Also dann, auf den Weg! Ich habe nämlich Hunger.
Der Herbergswirt wischte mit einem Lappen über die rauen Tischbretter, verneigte sich und lächelte. Ihm fehlten zwei Vorderzähne.
So.
Drei Dohlen ließ den Blick kurz auf der rußigen Zimmerdecke und den darunter hausenden Spinnen verweilen.
Für den Anfang Bier. Damit du nicht zweimal zu gehen brauchst, gleich ein ganzes Fässchen. Und dazu, was kannst du zum Bier empfehlen, mein Lieber?
Käse? Schlug der Wirt unsicher vor.
Nein, Borch verzog das Gesicht. Käse gibt's zum Nachtisch. Zum Bier wollen wir was Saftiges und Scharfes.
Sehr wohl. Der Wirt lächelte noch breiter. Die beiden Vorderzähne waren nicht die einzigen, die ihm fehlten.
Alle mit Knoblauch in Olivenöl und Essig oder marinierte grüne Paprikaschoten. In Ordnung, sowohl als auch. Und dann Suppe, so eine, wie ich sie hier mal gegessen habe. Da schwamm verschiedene Muscheln, Fischchen und anderes schmackhaftes Viehzeug drin.
Flößersuppe?
Genau. Und dann Lammbraten mit Zwiebeln. Und dann ein Schock Krebse. Tu so viel Dill in die Töpfe, wie reinpasst. Und dann Schafskäse und Salat. Und dann sehen wir weiter.
Sehr wohl, für alle, also viermal. Die größere der Serikanerinnen schüttelte den Kopf, klopfte sich vielsagend auf die Taille in dem engen Leinenhemd.
Ach ja, Drei Dohlen zwinkerte Gerald zu, die Mädchen achten auf die Figur. Herr Wirt, den Hammelbraten nur für uns beide. Das Bier bring gleich zusammen mit den Aalen, mit dem Rest warte ein Weilchen, dass es nicht kalt wird. Wir sind nicht zum Fressen gekommen, sondern einfach, um die Zeit zu verplaudern.
Verstehe, der Wirt verneigte sich nochmals.
Umsicht ist wichtig in deinem Beruf. Komm, streck die Hand aus, mein Lieber.
Goldmünzen klimperten. Der Schankwirt zog den Mund bis an die Grenze des Möglichen breit.
Das ist keine Anzahlung, ließ Drei Dohlen wissen. Das ist ein Draufgeld. Und jetzt geschwind in die Küche, guter Mann.
In dem Alkoven war es warm. Gerald öffnete den Gürtel, zog den Kittel aus und krempelte die Hemdsärmel hoch.
»Wie ich sehe«, sagte er, »leidest du nicht unter Mangel an Barm. Du lebst von den Vorrechten des Ritterstandes?«
»Zum Teil«, Drei Dohlen lächelte und vermied Einzelheiten.
Mit den Aalen und einem Viertel des Fässchens waren sie bald fertig. Auch die beiden Serikanerinnen verschmähten das Bier nicht und beide wurden alsbald sichtlich fröhlicher. Sie tuschelten etwas miteinander. Wer, die Größere, brach plötzlich in kehliges Lachen aus.
»Reden die Mädchen die Gemeinsprache?« fragte Gerald leise und betrachtete sie aus den Augenwinkeln.
»Wenig, und Sie sind nicht gesprächig.«